Wir wollen quasi dafür sorgen, dass die Frauen die Jobs kriegen, die sie sich verdient und erarbeitet haben. Unsere einzige Aufgabe ist es, euch zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass ihr euch das zutraut.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier heute mit Marta Dubczynski und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Willst du mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du und was machst du so, bevor ich dich hier groß vorstelle?
Ja, klar, gerne. Also vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Bin Marta, ich komme ursprünglich vom Bodensee, wohne heute in Berlin, bin also genau die Art von Schwäbin, die in unserem Land, egal wo, am allerbeliebtesten ist, die auch immer besonders viel Freude bereitet, wenn sie nach Hause kommt, weil ich inzwischen Veganerin bin.
Oh, ja.
Aber zu meiner Verteidigung, im Manze war ich schon immer, das heißt, das Feministische ist nicht erst durch Berlin gekommen. Genau, und deswegen sind wir heute ja auch hier. Ich komme eigentlich aus einem, ich nenne es mal, weniger explizit feministischen Kontext. Ich wollte ursprünglich mal Journalistin werden, habe in dem Bereich gearbeitet, war dann im Bundespresseamt 4 Jahre lang, also habe quasi Öffentlichkeitsarbeit für die Bundesregierung gemacht. Dann war ich 2 Jahre Pressesprecherin bei Mercedes-Benz Deutschland und habe parallel zu den beiden Dingen eine gemeinnützige Organisation zunächst ehrenamtlich aufgebaut, die ich inzwischen aber hauptamtlich, also als Vollzeitjob leite. Das ist die Swans-Initiative, wie das englische Wort für Schwäne, Swans. Und wir setzen uns für einen kompetenzorientierten Arbeitsmarkt ein, insbesondere wenn es um den akademischen Arbeitsmarkt geht und für gleichberechtigte Teilhabe für Personen, die mehrfach diskriminiert sind, also Frauen mit Einwanderungsgeschichte und schwarze Frauen, Women of Color, die eben nicht nur aufgrund ihrer Geschlechtsidentität Benachteiligung erfahren, sondern gleichzeitig auch eben aufgrund ihrer Herkunft, ihrer ethnischen Abstammung, ihrer Race, Hautfarbe, ethnischen Herkunft, sozialen Herkunft, Religion etc.
Ich bin schon voll bei euch. Ich freue mich so, dass du hier bist. Vor allem, ich liebe den Bodensee. Ich finde ihn wunderschön. Deswegen beneide ich immer die Leute, die da irgendwie aufgewachsen sind. Aber als Vegetarierin, nicht mal Veganerin, habe ich da auch schon, kam ich da teilweise in die Restaurants auch schon an die Grenzen der.
Also Fritten
Karte.
Gehen immer, ne?
Ja,
und
das
bei
stimmt.
Uns muss man ja sagen, also man muss halt Kohlenhydrate mögen. So, wenn du Low Carb machst,
das
dann bist
Problem.
Du verloren. Und das ist ja auch eine Region in Deutschland, in der man Kartoffelsalat ja nicht mit Mayonnaise macht.
Stimmt, das ist dieser Öl und...
Genau, Essigöl.
Essigöl, genau, ja.
Es kann schief gehen, wenn die Leute Speck reinhauen, das muss man
ja,
vorher erklären. Aber
das
ansonsten
ist so ein bisschen wie mit Bratkartoffeln.
Genau,
mit
genau.
Bratkartoffeln, wenn man die bestellt, man muss immer fragen, ist da Speck mit drin oder nicht? Deine Auswahl der Lieblingspizza ist als Veganerin tendenziell ein bisschen eingeschränkt, zumindest ohne Käse würde ich jetzt mal stark von ausgehen. Aber was hast du denn sonst gerne noch so auf deiner Pizza drauf?
Also genau, unerwarteterweise bevorzuge ich Gemüsepizzen.
Wie hätte das gedacht?
Mit Käse. Ja, verrückt, ich weiß, man kann ja auch das kaum. Also ich bin auch keine Anhängerin der irgendwelchen veganen Salami-Alternativen und sonst was so. Pilze, Brokkoli, gerne auch irgendwas Scharfes bin ich dabei. Käse geht ja manchmal. Also es gibt ja manchmal auch inzwischen mehr und mehr verschiedene Pizzerien, die auch veganen Käse, also quasi pflanzlichen Käse drauf haben. Ich habe tatsächlich mal in einer Pizzeria meinen eigenen veganen Käse mitgebracht. Und dann haben die den da drauf gemacht. Ich sage jetzt
ja,
nicht, welche Pizzeria
cool.
Das... Ja, voll, aber ich weiß nicht, ob die Ärger dafür kriegen, weil ich glaube, das darfst du eigentlich nicht. Deswegen sage ich jetzt nicht, wo diese Pizzeria war. Ich sage nur, sie war definitiv nicht in Berlin. Sie war aber eventuell aus der Region, aus der ich herkomme.
Aber das ist honestly, das ist lösungsorientiert. Und du würdest sie dafür ja nicht verklagen. Das wolltest du ja, also passt ja alles.
Nee, und ich glaube, es ging auch, weil die Packung frisch war, also ungeöffnet, dass sie dann auch weniger Angst hatten, dass sie sich irgendwelche externen Keime in den Laden reinholen. Genau, aber
ja.
Auf jeden Fall, sorry, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stehe auf Gemüsepizzen und sehr, sehr gerne mit Käse, mit dem, was früher Analogkäse hieß und heute nicht, sondern heute heißt das veganer Käse und kostet 3-mal so viel.
Aber du hast recht, es gibt inzwischen schon super viele gute Alternativen und können ja vielleicht Leute, die selbst nicht vegan sind oder sowas, auch gerne mal ausprobieren. Ich will jetzt hier niemanden bekehren, aber ich will vielleicht Leute bekehren. Willst du ein bisschen was erzählen zu dir? Was hast du genau alles so gemacht? Wie war so dein Lebenslauf? Und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
Genau, also ich bin eigentlich eine Person, die nicht als allererstes über ihre eigene Ernährung spricht. Ich bin eigentlich eher dafür bekannt, dass ich gerne und viel und überall immer noch essen möchte. Genau, also mein beruflicher Werdegang wie gesagt, ursprünglich, ich wollte eigentlich immer Journalistin werden, bin als, ich glaube, Fünft- oder Sechstklässlerin damals das erste Mal in die Lokalzeitungsredaktion reinmarschiert und meinte, ich würde gerne bei euch eine freie Mitarbeit machen. Ja, die auch süß. Hat dann ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, mit 14 habe ich dann angefangen, so für die Lokalseite, quasi für die Jugendseite der Lokalzeitung zu schreiben, habe dann auch ganz klassisch bei uns die SchülerInnenzeitung geleitet. Und dann während des Studiums, also ich habe Politik studiert, Politikwissenschaften, einmal den Bachelor in München an der LMU und ich habe einen Master in internationaler Politik und europäischer Politik in Edinburgh in Schottland gemacht. Genau, und habe währenddessen auch immer journalistisch gearbeitet. Unter anderem war ich für die Männerfußball-EM 2012, die in Polen stattgefunden hat, damals auch im ARD-Studio Warschau dort. Genau, das war eigentlich das, was ich immer werden wollte und ich war immer sehr zielstrebig und habe dann eine mittelschwere Identitätskrise bekommen, als ich beschlossen habe, vielleicht will ich doch was anderes machen und dementsprechend war das dann aber so, dass ich trotzdem einen guten Weg gefunden habe, quasi das, was ich schon gemacht hatte, bis dahin zu kombinieren mit dem, was ich stattdessen machen würde. Wie gesagt, ich habe Politik studiert und Journalismus gekannt und dementsprechend bin ich dann eben im Bundespresseamt gelandet. Das heißt, das ist eine Öffentlichkeitsarbeitsbehörde. Das heißt, ich konnte genau diese zwei Dinge quasi gut kombinieren. Das Bundespresseamt oder BPA ist jetzt weniger bekannt. Damals der größte Chef, den kannte man vielleicht ein bisschen mehr. Das war Steffen Seibert, der Regierungssprecher. Genau, und das war eine eigentlich sehr, sehr coole Zeit, weil ich da tatsächlich fürs Nachrichtenlesen bezahlt wurde. Also ich war in einem Arbeitsbereich, der hieß Lagezentrum. Das heißt, wir haben sofort Berichterstattung nach innen gemacht, ne? Wir haben Agenturmeldungen ausgewertet, wenn in der Welt irgendwas Wildes passierte oder wenn eben in einer Pressekonferenz damals noch Kanzlerin Merkel oder Steffen Seibert was gesagt haben, dass wir dann quasi nach innen berichtet haben, wie die Medien quasi darüber berichten, welche Zitate aufgegriffen werden. Bei Naturkatastrophen, Terrorattentaten, Putschversuchen saßen wir im 24-Stunden-Dienst da und mein Job war es, Angela Merkel SMS zu schreiben, wenn was Wichtiges passiert. Das war sehr cool. Ich habe das cool. Sehr gerne gemacht. Ja, das war ein bisschen fies, weil ich Leute mal gefragt habe, ob ich ihre Nummer habe. Ich habe Zugriff darauf und ich will nicht immer drauf gucken, weil sonst würde ich sie ja irgendwann auswendig kennen und das könnte zum Problem werden. Genau, aber war auf jeden Fall eine super coole Zeit. Ich habe aber ehrlich gesagt auch so viel Nachrichten gelesen in der Zeit, dass ich mich danach nie richtig mehr für Nachrichten begeistern konnte.
Mhm, kann ich nachvollziehen.
Ja, genau. Dann war ich noch ein Jahr dort in der Redaktion für die Webseite, also für die Webseiten bundesregierung.de und bundeskanzlerin.de und habe quasi dafür dann Artikel geschrieben. Und nach 4 Jahren im öffentlichen Dienst habe ich gesagt, so, jetzt will ich mal gucken, wie die Wirtschaft arbeitet. Ich habe genug von einer Behörde, weil ich damals noch nicht gewusst habe, dass DAX-Konzerne auch Behörden sind. Und bin dann zu Mercedes-Benz gegangen, habe dann dort Pressearbeit gemacht, also quasi als Ansprechperson für die Medien, sowohl aktiv, dass man quasi aktiv Informationen, eine Pressemitteilung und sowas rausschickt, als auch reaktiv auf Presseanfragen, die Antworten zu koordinieren und so. War eine sehr geile Zeit. Ich war selber erstaunt, wie wohl ich mich in der Automobilindustrie gefühlt habe. Hat aber vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ich Schwäbin bin und beim Daimler geschafft habe.
Es liegt im Blut.
Ja, das war so. Ich habe auch gesagt, so irgendwie am Ende kommst du da nicht raus, weißt du? Und war dann irgendwie auch lustig, weil ich aus meiner Heimatstadt irgendwie, ne, jeder aus dem was wird, da wird halt Ingenieur. Und bei mir hat es halt so nicht, also meine naturwissenschaftlichen Kapazitäten haben das nicht so richtig hergegeben. Deswegen war ich dann eigentlich gar nicht so unglücklich, dass ich dann so einen anderen Weg gefunden habe, dann trotzdem wieder alle Wege führen zum Daimler gedreht hatte. War auch deswegen eine verrückte Zeit, weil da tatsächlich die Pandemie angefangen hat. Also ich war, glaube ich, noch kein halbes Jahr. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe im Oktober angefangen, im Februar, März, ne, war dann Lockdown. Das heißt, nach einem halben Jahr war dann nur noch Homeoffice. Genau, nichtsdestotrotz waren coole 2 Jahre. Und parallel dazu, wie gesagt, habe ich Swans schon mit 2 anderen Freundinnen zusammen gegründet, während ich noch im Bundespresseamt war. Und bei Daimler ist dann mein Vertrag nach 2 Jahren sowieso ausgelaufen. Also ich habe es nicht dramatisch gekündigt, um zu gründen, sondern mein Arbeitsvertrag war sowieso ausgelaufen. Und da meinte ich dann, ist das vielleicht so ein bisschen der Tritt in den Hintern, den ich brauche, um mich komplett hinter Swans zu klemmen. Das war auch dem geschuldet quasi, dass mir Swans auch ein wenig über den Kopf gewachsen war. Also dass quasi, ne, wir haben jetzt inzwischen eine Community von über 1000 Schwänen, so nennen wir die Frauen, die wir fördern. Ne, wir haben verschiedene Fördergelder gehabt, wir haben verschiedene irgendwie Firmen, Kooperationspartner gehabt, darunter die Unternehmensberatung McKinsey und die Großkanzlei Skadden. Und dann war halt irgendwann der Punkt, wo ich gemeint habe, so richtig mit angezogener Handbremse das Ganze machen, ist irgendwie auch schade. Und dann klemme ich mich jetzt voll dahinter und dann bin ich ein halbes Jahr, genau, habe ich das gemacht und dann habe ich Covid bekommen und seitdem habe ich Long-Covid und das heißt, ich fahre jetzt wieder mit angezogener Handbremse, aber jetzt einer anderen. Das ist mein Werdegang.
Also super faszinierend und so cool, was du alles schon erlebt hast und machen konntest auch. Und ich bin sehr beeindruckt. Ich finde es super spannend. Willst du uns ein bisschen was erzählen über Swans genau? Was seid ihr eigentlich? Also du hast es ja schon angerissen und du hast auch schon angerissen, dass du es gegründet hast. Aber was war vielleicht so der Grund, das zu gründen? Mit wem hast du es gegründet und wie hat sich das vielleicht auch entwickelt?
Vielleicht am Anfang so, wir sind eine Gruppe von Frauen, die alle in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind und deren Familien aus dem Ausland stammen, also nach Deutschland eingewandert oder geflüchtet sind, also Frauen mit Migrationshintergrund. Wenn man einen weniger negativ konnotierten Begriff benutzen möchte, kann man sagen mit Einwanderungsgeschichte, schwarze Frauen, Women of Color, die halt alle hier sozialisiert sind, aber eben, wie anfangs gesagt, unabhängig davon, dass wir irgendwie alle hier zur Schule gegangen sind, hier studiert haben oder noch studieren, trotzdem nicht die Art von kompetenzorientiertem Arbeitsmarkt erleben, von dem uns Christian Lindner mal gerne erzählt. Und deswegen kam so die Idee auf, dass wir quasi Frauen mit ähnlichen Biografien, mit ähnlichen Hürden, mit ähnlichen Themen, die sie beschäftigen, gerne fördern wollen. Und wir haben daraus so eine Art, ja, es ist ein bisschen analog zu einem Stipendium ohne Geld oder wie es dann heißt, ideelle Förderung aufgebaut. Das bedeutet, wir machen Seminare zu verschiedenen berufsrelevanten Themen, irgendwie Leadership, Bewerbungstraining, solche Sachen, Gehaltsverhandlungen. Wir haben Online-Veranstaltungen, insbesondere während der Pandemie natürlich ganz viel online gehabt. Wir haben einen Bewerbungscheck, wo sich die Frauen in unserem Netzwerk, wenn sie eine Bewerbung haben, sie sich quasi von einer HR-Expertin nochmal anschauen können. Wir haben kostenloses systemisches Coaching, wir haben kostenloses Mentoring, Achtsamkeits-Mentoring-Programm. Wir haben verschiedene Beratung für verschiedene Karrierepfade. Also wenn du zum Beispiel in der Wissenschaft eine Karriere anstrebst, dann haben wir dafür eine Beraterin. Wir haben für Corporate, ne, für Beratungs-, also Unternehmensberatungskarriere das auch. Und unser gesamtes Angebot ist für unsere Schwäne kostenlos. Also alle Dinge, die ich jetzt gerade erwähnt habe, kriegen sie umsonst. Und zusätzlich dazu haben wir auch eine Austauschplattform, auf der sie sich, bei euch wissen die Leute wahrscheinlich, was ein Discord ist.
Ich denke schon.
Weil sonst erkläre ich immer noch, was Discord ist. Genau, das heißt, ne, wir haben dann irgendwie auch einen Discord-Server, auf dem sich eben unsere Schwäne dann miteinander austauschen können, wo wir natürlich Informationen mit ihnen teilen zu Stellenausschreibungen, zu Stipendien, zu verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen, aber sie sich auch miteinander austauschen können, ob das jetzt regional ist oder karrierestufenspezifisch oder je nach Studiengang. Und wir quasi so ein Netzwerk, ne, wie sagen wir, wir sind ein Netzwerk für Menschen, die keine Netzwerke haben, also ein Lions Club für Laylas sozusagen. Und das finanzieren wir, weil wir gemeinnützig sind und wie gesagt, unsere Schwäne dafür nichts bezahlen, durch andere Quellen. Das sind eben Unternehmenspartnerschaften, das heißt Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, die dafür bezahlen, weil die sich gerne diverse aufstellen wollen und quasi dadurch einen Diversity-relevanten Talentpool bei uns kennenlernen. Und weil wir von verschiedenen Organisationen, Stiftungen gefördert werden. Also aktuell ist das zum Beispiel Demokratie Leben von der Bundesregierung und wir sind Teil des Cultural Innovation Hub, das ist von der UN-Organisation United Nations Alliance of Civilizations und das sind so quasi unsere Haupteinkommensquellen. Man darf an uns auch spenden, davon passiert relativ wenig bisher, aber wir haben dieses Jahr beschlossen, nach Aufstehen gegen Rechts, nach den Korrektivvideos und nach Sylt, dann dürfen die Leute auch gerne mehr machen, als nur Fotos auf Social Media posten, sondern sie dürfen auch gerne an Swans spenden. Da seid ihr herzlich willkommen bei uns. Genau, und das heißt, was wir machen ist, wir wollen quasi dafür sorgen, dass die Frauen die Jobs kriegen, die sie sich verdient und erarbeitet haben und wir setzen uns ein für einen kompetenzorientierten Arbeitsmarkt und zwar primär mit Fokus auf den akademischen Arbeitsmarkt.
Also die Schwäne haben bei euch ja, kriegen quasi alles, was sie brauchen, um ihren Lebensweg zu bestreiten. Das finde ich so, so cool von euch. Und das sind auch mal ein paar Sponsoren, würde ich sagen. Also beeindruckende Sponsoren. Und der Bundesregierung scheinst du auch irgendwie nicht zu entkommen.
Ich komme nicht weg.
Die ist immer mit dabei. Aber super, super cool. Hast du vielleicht so ein paar Geschichten oder sowas von Beispielen an Menschen, die bei euch bei Swans total aufgegangen sind, vielleicht eine total tolle Karriere hingelegt haben oder irgendwelche Geschichten, die dich persönlich inspiriert haben, das überhaupt zu machen und weiterzumachen und daran festzuhalten?
Ja, total. Also das sind auch die Sachen, die tatsächlich auch so der Hauptantrieb sind für mich. So jedes Mal, wenn ich sehe, es bringt was. Ja, also wir haben, es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt ständig Name-Droppe, mit welchem Unternehmen wir zusammenarbeiten. Aber zum Beispiel so eins der schönsten Sachen ist Gadden, also diese Großkanzlei, bei der haben inzwischen einfach 4 Leute angefangen zu arbeiten bei uns, ne? Und zwar eben als Anwältin. Also da waren noch einige mehr Praktikantinnen, aber jetzt sind halt gleichzeitig einfach 4 Personen da als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, als Anwältinnen. Und das sind halt natürlich so die Erfolge, wo wir halt sagen, hey, unsere einzige Aufgabe ist es, euch zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass ihr euch das zutraut. So, also, ne, das einfach auch den Leuten Mut machen, den Leuten vielleicht auch zeigen, was es gibt, weil sie selber nicht mal wussten, dass es das gibt oder weil sie gedacht haben, sie sind nicht gut genug. Mhm. Ne, wir haben auch zum Beispiel ein Seminar zum Thema Stipendien gemacht und das war so hart, das war nämlich genau das Wochenende, bevor der Lockdown kam, im März 2020. Also es war so wirklich so eine Sache von 3 Tagen, dass wir gerade noch so, weißt du, so hinter dir irgendwie geht alles in Flammen auf und wir haben gerade noch das Seminar durchgezogen. Wo dann zum Beispiel dann auch eine Teilnehmerin halt auch erzählt hat, dass sie sich vorher nicht getraut hatte, sich um Stipendien zu bewerben, das aber gemacht hatte und dann tatsächlich auch bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes auch ein Stipendium bekommen hat. Und also das sind so die Geschichten, die für mich irgendwie auch immer das Ausschlaggebendste sind, dass wir halt sagen können, ist, was wir machen, das wirkt, was wir machen, das bringt was. Und wir ermutigen sie, wir geben ihnen einfach nur Zugänge und die Ressourcen, damit sie das erreichen, was sie eigentlich eh hätten erreichen können ohne uns. Also ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass man sich dessen bewusst ist, unsere Erfolge sind, dass sie Erfolg haben. Mhm. Ja, und dass wir so oft natürlich Geschichten haben von WGs, die miteinander gegründet werden oder Unternehmen oder dass man zusammen Summer Schools besucht, ne, oder sich gegenseitig besucht, irgendwie, wenn man ein Auslandssemester und solche Sachen sind. Genau, ne, dass sie sich bestimmte Studiengänge nicht zugetraut haben, Stipendien nicht zugetraut haben, Auslandssemester, Auslandsaufenthalte. All das ist quasi das, was meine Lieblingsgeschichten sind. Und dann auch zu sehen, wie viel sie einfach nur davon profitieren, dort aufeinander zu treffen, ne. Also, dass dann ganz viel gar nicht mal von uns selber als Organisation kommt, sondern einfach nur auf unserer Plattform passiert. Wir haben jetzt mehrere Schwäne, die zum Beispiel in Harvard studieren, beziehungsweise studiert haben zum Teil, und die dann auch immer sich besonders engagieren, damit die anderen mitbekommen, welche Stipendien es gibt, damit, ne, die dann extra Veranstaltungen machen, die den anderen Schwänen erklären, ne, worauf man auch bei der Bewerbung achten muss, die dann dort Veranstaltungen organisieren und wieder andere Schwäne als Speakerinnen, ne, als Rednerinnen und sowas einladen. Sowas, solche Geschichten haben wir zuhauf und wie heißt es immer so, da geht mir auch immer sehr das Herz auf.
Das glaube ich total. Vor allem, weil man ja auch wirklich sieht, oder es ist ja eigentlich nachgewiesen, auch wenn man dann immer, ne, ist ein bisschen Diskussion drüber, aber gerade so Thematiken, wie wenn man eine Bewerbung schreibt und man ist zum Beispiel eine Frau mit einem Kopftuch und man hat ein Foto mit drin, dann ist häufig das, was du an Qualifikationen hast, irrelevant, sondern du wirst häufig dann aussortiert, ob das jetzt bewusst ist von dem Menschen, der dich da aussortiert oder ob das unterbewusste Vorurteile oder was weiß ich sind. Da gibt's ja häufig wirklich Beweise, dass wenn die Frauen dann anfangen, Bilder mit reinzupacken ohne Kopftuch und sowas, dass sie dann viel, viel häufiger eingeladen werden. Und ihr gebt da ja einfach den Menschen auch Hoffnung und vielleicht auch Mut oder Möglichkeiten, da ranzukommen, ohne sich selbst irgendwie die Identität so ein bisschen abzuerkennen und einfach die Person zu sein, die sie sind. Und wir sind ja meistens mehr als qualifiziert dafür.
Ja, also du hast es gerade so schön gesagt, dass ich mich gerade gedanklich kurz hängen geblieben. Ich meine, ja, also Studien gibt's ja zu dem Thema zuhauf. Also das, was du jetzt zitiert hast, ist ja zum Beispiel von der Ökonomin Doris Weichselbäumer, die ja im Bonner Institut zur Arbeitsforschung dazu publiziert hat, eine ganz einfache Studie mit identischen Lebensläufen, wo man ganz genau sagen kann, 7-mal mehr Bewerbung schreiben, allein für eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Mhm. Nicht mal um den Job zu bekommen, sondern nur um dieselbe Anzahl von Einladungen zum Bewerbungsgespräch zu kriegen, muss eben eine Bewerberin mit Kopftuch und ausländisch klingendem Namen, wie es immer so schön heißt, im Vergleich zu einer Sandra Müller. Und das Ding ist halt, ich finde es bei diesen Diskussionen auch immer so albern, weil die Zahlen sind da, die Statistiken sind klar. Ne? Wie viele Frauen mit Einwanderungsgeschichte, wie viele schwarze Frauen, wie viele Women of Color siehst du in Hauptrollen in den Filmen? Siehst du als PolitikerInnen? Siehst du als DAX-VorständInnen? Ne? Also das ist ja rein statistisch gesehen, das ist super einfach zu sehen. Offensichtlich stimmt da was nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen gleich klug oder wenn wir in allen gesellschaftlichen Gruppen gleich viele kluge und fleißige Menschen sind, weil wenn wir das nicht tun, dann sind das Vorurteile. Ja. Aber sollten wir davon ausgehen, dass in allen Gruppen gleich viele Leute oder ein gleich großer Anteil, ne, gleich klug, gleich fleißig, gleich motiviert, gleich kompetent ist, dann müssen diese Gruppen auch überall gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sein. Und genauso wie über die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen besteht und die Frauen nachweislich besser qualifiziert sind, sowohl akademisch als auch was Führungsqualitäten angeht, wir sind auch nicht annähernd dort, wo wir eigentlich überall sein sollten. Und bei Frauen, die eben mehrfach Diskriminierung erfahren, kommt da halt noch mehr dazu. Und ich hatte letztens so eine geile Diskussion, weil dann ein so ein Typ dachte, dass er mir jetzt krass meine falsche Argumentation offengelegt hat. Ja, aber gehören da auch nicht andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel Bildungssystem und soziale Herkunft? Ich so, ja, auch das sind relevante Diskriminierungsfaktoren, die damit genau damit reinspielen, Thomas. Hast du richtig gut erkannt. Ja, ja.
Das ja, war so, ich finde es immer lustig, wenn Leute so überzeugt sind davon, dass sie einen irgendwie auflaufen lassen und man sich dann denkt, okay, entweder sagen sie einem, was eben in dem Fall einfach komplett der Punkt ist und man sich denkt, okay, du verstehst es, aber irgendwie verstehst du es nicht. Oder ist es dann so, dass die was komplett Absurdes sagen, was überhaupt gar keine Base hat, dass man in 2 Sekunden einfach verneinen kann und sagen kann, okay, das ist aber gerade einfach nicht relevant. Vor allem auch Whataboutism ist da ja auch sehr häufig eine schöne Geschichte, die da mit reinspielt. Ja, aber was ist mit schwarzen Männern? Ja, auch die werden häufig, aber das ist darüber richtig, reden wir gerade nicht.
So, schwarze Männer werden ebenso diskriminiert, nur halt ohne die sexistische Komponente. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass ich ein Typ Frau bin, den Männer unfassbar dringend widersprechen wollen. Mhm. Und mir passiert das ganz häufig, dass ich zum Beispiel eine Frage stelle und frage, ist das so? Und dann sagt der Typ, nein! Und wiederholt dann genau das, was ich gerade als Annahme formulierend hatte. Und dann sitze ich dran, ich so, also, ist das so? Ach so. Ja.
Ja, weißt du, ja, und du sitzt dran, wenn du das so meinst, dann schon.
So, ich sitze halt so dran, ich so, warum ist denn so viel Abwehrhaltung? Also ich meine, ich weiß, warum so viel Abwehrhaltung ist, sorry, das war gut formuliert. Aber ja, ich finde es halt auf jeden Fall schade, weil das emotionale Geschlecht ist nicht das, von dem das Patriarchat uns versucht einzureden, dass es das ist.
Durchaus. Das Thema Kriege und sowas aufbringen. Aber bevor wir wir gehen nicht in so dramatische, schlimme Themen, aber wenn jetzt jemand hier zuhört und sich denkt, boah, da will ich irgendwie helfen, ich will was Gutes tun, kann man euch helfen? Kann man euch unterstützen? Sucht ihr Menschen, die euch helfen?
Wie gesagt, wer uns spenden möchte, kann unheimlich gerne Geld an uns spenden.
Den Link findet ihr auf die Gefahr, dass ich das noch nicht gesagt habe.
Geht auch ganz einfach per PayPal. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir in unserem Team sowohl die hauptamtlich, also die bezahlten Kräfte, als auch die Ehrenamtlichen bis hin zu unserer Steuerberaterin tatsächlich alle, die bei uns im Team sind, selber aus der Zielgruppe stammen. Mhm. Also, dass wir quasi aus Glaubwürdigkeit die Repräsentation quasi auch selber leben, die wir predigen und sagen, hey, guck, es geht schon. Was aber natürlich auch was damit zu tun hat, dass wir damit ein besseres Gespür haben für die Bedürfnisse, für die Bedarfe unserer Community, unserer Schwäne, dass sie sich natürlich auch mehr mit uns einfach identifizieren. Mhm. Und nichtsdestotrotz, wenn du jetzt sagst, ich habe leider ein Migrationsdefizit, möchte aber trotzdem gerne was machen, ist, ihr könnt immer von uns weitererzählen, ne? Zum Beispiel euren Unternehmen, wenn ihr denkt, hey, bei uns sieht das aber jetzt auch gar nicht so aus, als ob 1/4 bis 1/3 der Leute in unseren akademischen Positionen eine Einwanderungsgeschichte hätten, was merkwürdig ist, weil das ist deren Bevölkerungsanteil. Wenn ihr denkt, oh, unser Unternehmen könnte ja versuchen, was dran zu ändern, dann könnt ihr uns den gerne vorschlagen. Natürlich auch immer gerne, wenn ihr sagt, so, ihr kennt Frauen, die, ne, auf die diese Beschreibung zutrifft, die potenzielle Schwäne sind, immer gerne von uns erzählen. Das sind, glaube ich, so ein paar so der Hauptmöglichkeiten, was man machen kann.
Wie gesagt, Links findet ihr in der Beschreibung. Und diesen Podcast weiterleiten geht natürlich auch ganz einfach. Und den einfach zu teilen.
Oh Gott,
und
natürlich.
Und den Leuten einfach ein bisschen darüber, also packt ihn einfach in eure Insta-Story oder so, wenn ihr wollt, dass Leute das wissen und hören. Es sind so einfache Möglichkeiten häufig, zu helfen, die Leute dann trotzdem nicht annehmen. Und wenn ihr helfen wollt, wenn ihr da wirklich was verändern wollt, dann gibt es ganz, ganz viele einfache Wege, das zu tun. Und ich denke, dass es von uns euch da auf jeden Fall sehr dankbar wäre, wenn ihr das tut.
Also ihr könnt uns natürlich unmittelbar als Organisation helfen. Was man auch grundsätzlich mal tun kann, ist sich selber weiterbilden, ohne von diskriminierten Menschen zu erwarten, dass sie dir erklären, warum ihre Lebenswirklichkeiten relevant und ihre Erfahrungen echt sind. Das heißt, ne, Podcast hören ist immer ein guter erster Schritt. Alleine, dass ihr es bis hierher geschafft habt, ohne abzuschalten, ist schon mega gut. Da gibt es irgendwie viele verschiedene irgendwie Podcast-Möglichkeiten, die man sich anhören kann. Da gibt es irgendwie Bücher, Videos, Netflix-Dokumentation, so viele Möglichkeiten, wo ihr euch zu diesen Themen weiterbilden könnt. Und sagen, hey, ist mir doch egal, hat nichts mit mir zu tun. Ja, genau, das ist ja das Problem, dass du, wenn du privilegiert bist, dann kannst dir halt egal sein. Ne, ja. Daran erkennst du übrigens, ob du Privilegien hast, wenn dir ein Thema egal ist.
Dann wenn du sagst, ist das ich bin gut, nicht politisch. Ich habe keine politische Meinung.
Genau, so ist ja, also so ein Weiberthema. Das hat ja mit mir nichts zu tun. Herzlichen Glückwunsch, du profitierst vom Patriarchat. Genau, und das heißt, sich dagegen entscheiden zu können, sich damit auseinanderzusetzen, ist schon Nummer eins Indikator für Privilegien. Und das kann man aber auch nutzen, um konstruktiv sich in die Diskurse mit einzubringen, weil man hört dir auch mehr zu. Weil du wirst weniger unterbrochen, deine Erfahrungen werden weniger abgesprochen. Das heißt, je mehr du dich mit Sachen beschäftigst, mit denen du dich nicht zu beschäftigen brauchst, desto konstruktiver bist du als Mitglied dieser Gesellschaft. Wäre das nicht ein erstrebenswertes Ziel, unabhängig davon, ob man sich dann direkt mit Swans konkret auseinandersetzt oder sagt, ich brauche vielleicht eine Organisation, die ein bisschen bequemer ist, wo die Gründerin nicht so viel rumpöbelt. Auch davon gibt es mehr als genug. Leute, die netter zu euch sind, versprochen.
Ach, so ein bisschen Pöbelei hat noch nie jemanden geschadet. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du ein Buch geschrieben hast. Und zwar konsequent 60%, wie du mit weniger Arbeit mehr schaffst. Willst du mir einfach mal ganz dreist davon erzählen?
Das kann ich sehr gerne machen. Es ist nämlich so, ich habe ja, wie gesagt, seit Februar 2022 habe ich Long-Covid, was bedeutet, mir geht es seitdem wirklich nicht gut. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich lag bis gerade eben im abgedunkelten Bett, und zwar nicht nur heute Morgen, sondern seit 3 Tagen, und werde mich nach diesem Podcast auch wieder ins Bett legen. Das heißt, ich habe auch ein sehr irreführendes, also nach außen hat man ein sehr irreführendes Bild von der Lebensqualität, die ich habe, weil ich trotz allem auch einen kapitalistisch verwertbaren Output habe, um den man mich beneiden kann, den viele halt vielleicht auch gesund nicht hätten. Was man auch daran erkennt, dass mein erster Impuls war, hey, ich habe Long-Covid, lass mal ein Buch drüber schreiben.
Was wir lass es mal irgendwie verwertbar machen.
Ja, so, ey, weißt du, was ich jetzt brauche? Mehr Arbeit. Genau, und das heißt, ich habe da ein Buch geschrieben, das sich natürlich jetzt vom Titel, wie du vorhin auch schon gesagt hast, auch ein bisschen mehr wie so ein Selbstoptimierungs-Produktivitätsratgeber gibt. Tatsächlich ist es aber sehr, sehr viel mehr. Ne? Also es geht da auch ganz viel darum, wie wir uns grundsätzlich mit Leistung auseinandersetzen in dieser Gesellschaft. Wer entscheidet, was Leistung ist, wie wir Leistung definieren, was 100% sind. Ich habe auch ein ganzes Kapitel nur den gängigen Produktivitätstipps gewidmet, warum die für viele Leute einfach nicht funktionieren, warum sie an den Lebensrealitäten, gerade insbesondere von Frauen und marginalisierten Personen, vorbei irgendwie geschrieben sind und die einfach nicht realistisch und lebensfremd sind. Meine eigenen Tipps quasi auch geteilt, ne, wie ich mir meine Arbeit einteile, seit ich Long-Covid habe, weil es bei mir tatsächlich so ist. Also ich habe diese klassische Fatigue, ne, also ich bin dauerschlapp. Aber das Schöne an Dauerschlappheit, auch wenn Fatigue ein Ausmaß ist, das viele Leute nicht nachvollziehen können. Müde sind ja alle. Ne? Alle kennen das Gefühl, irgendwie überlastet zu sein und nicht hinterherzukommen. Und bei mir kommen dann irgendwie noch ganz krasse Wortfindungsstörungen und so Verpeiltheit zusammen. Also ich meine, wir alle kennen das bis zum gewissen Grad, dass man irgendwie Dinge vergisst oder Namen oder Menschen verwechselt oder sowas. Aber es ist halt bei mir auch nicht wie mit dem Alter, dass das irgendwie im Laufe der Jahre schlimmer wurde, sondern halt wirklich von einem Tag auf den anderen war halt wie ein Schalter umgelegt. Ne? Und über all dieser Glory thront ein nicht enden wollender Kopfschmerz, dass mein Kopf halt explodiert. Und das bedeutet, ich kann so am Stück maximal 2 Stunden arbeiten, bevor ich mich wieder hinlegen muss, pro Tag, beziehungsweise mehrmals am Tag, wenn ich dazwischen halt nicht immer wieder hingelegt habe. Was man fairerweise sagen muss, für Leute, die Long-Covid oder auch ME/CFS, also das chronische Fatigue-Syndrom haben, schon sehr gut ist, sehr viel ist. Und das heißt, dass ich dann auch so ein bisschen gesagt habe, hey, es gibt genug Leute, die gar keine Kraft mehr haben. Das heißt, diejenigen von uns, die ein bisschen Kraft haben, müssen diese Kraft irgendwie auch nutzen, um das Thema aufmerksam zu machen, um auf strukturelle Probleme, gesellschaftliche Probleme, Arbeitsmarktprobleme hinzuweisen. Und das mache ich mit dem Buch auch. Das heißt, es ist auch so ein bisschen, wenn man sagt, hey, ich will ein bisschen mehr darüber lernen, wie ich irgendwie meine Zeit besser einteilen kann, wie ich besser priorisieren kann, wie ich besser Nein sagen kann, ist das Buch auf jeden Fall gut. Und wenn du bei der Gelegenheit vielleicht noch ein paar andere Themen besser einschätzen lernen möchtest, ein paar gesellschaftspolitische, arbeitsmarktpolitische Themen, dann habe ich das mit reingewoben.
Ich glaube, das ist halt auch einfach, sowas zu lesen, hilft gerade Menschen, die noch nie wirklich krank waren. Und wir reden jetzt nicht von einer Erkältung, sondern wir reden halt schon von chronischer Erkrankung, eine gewisse Empathie vielleicht aufzubauen, die sie so nicht haben. Also gerade auch ich bin auch chronisch krank, mit was anderem, aber egal. Trotzdem hat man dann eben auch häufig diese...
Yay! Glückwunsch!
Dankeschön, dir auch. Und da hört man halt so häufig wie, ja, ich habe auch Kopfschmerzen. Ich bin auch. Und ja, bist du. Und das ist auch voll fein. Und ich verstehe auch, wenn du damit strugglest. Aber trotzdem kannst du das halt nicht immer gleichsetzen und so eine gewisse Empathie zu verstehen, dass das Problem, das du hast, auf jeden Fall da ist und wichtig ist und was zählt und was du nicht ignorieren solltest. aber gleichzeitig es Menschen gibt, die halt wirklich einfach nichts mehr tun können und nicht in der Lage sind, ihr Leben zu leben. Und da dann zu verstehen, okay, mein Problem ist schlecht, ist nervig, ist anstrengend, aber generell schränkt es mich in meinem Lebensalltag nicht allzu groß ein. Und dann gibt's eben andere Personen, die komplett zu 100% eingeschränkt sind. Und dann vielleicht diese Empathie zu entwickeln, zu verstehen, ah, okay, ich sollte aufhören, Leute zu judgen, die irgendwie sagen, ich bin müde, ich muss mich jetzt kurz hinlegen. Und nicht zu sagen, ach, bist du ein Kind, willst du Mittagsschlaf machen? Und ich weiß nicht, irgendein dummen Kommentar. Ich glaube, das ist auch super wichtig, da ein bisschen mehr Awareness zu schaffen. Ich habe das Gefühl, das wurde jetzt auch schon mehr, auch durchs Internet und so, von Leuten, die einfach ihre eigenen Erfahrungen teilen. Aber ich denke gerade, dass du das auch mit dem Titel ein bisschen versteckst und in dem Titel generell den Leuten das Gefühl gibt, ach ja, wie kann ich produktiver werden? Und sie dann aber gleichzeitig vielleicht auch noch was anderes mit dabei lernen, finde ich schon sehr praktisch und sehr gut.
Es war auch ein bisschen eine bewusste Strategie, um gerade auch viele, ne, einfach Leute zu erreichen, die vielleicht nicht von sich aus sagen würde, boah, geil, mich interessieren, ne, irgendwie chronische Krankheiten und Feminismus. Und nichtsdestotrotz ist das natürlich auch von der Rezeption, ist das auch genauso, ne? Also du hast auf der einen Seite die Leute, die dann sagen, die gendert die ganze Zeit, das habe ich mir aber anders vorgestellt, das Buch ist scheiße. Liebe Grüße an Andreas. Und auf der anderen Seite hast du dann halt wirklich die Leute, die sagen, hey, ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, was drinsteht, ganz ehrlich, ich hätte das Buch nicht gekauft, aber ja, ich bin so froh, dass ich es gekauft habe, weil ich jetzt so viel gelernt habe, womit ich mich vorher halt nicht von mir aus auseinandergesetzt hätte. Und ich so, yes, genau das war das Ziel. Und quasi nicht nur so ein bisschen, ne, also auf Englisch sagt man ja preaching to the choir, um nicht nur die Leute quasi zu erreichen, die eh schon auf meiner, in Anführungszeichen, auf unserer Seite sind oder auf einer diskriminierungskritischen, menschenfreundlichen Seite sind, sondern gerade die, die von sich aus vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen sind, ach krass, das sind ja Lebensrealitäten, mit denen musste ich mich noch nie auseinandersetzen, weil meine Lebensrealität ist doch normal und die einzig relevante. Und ach krass, andere Leute haben das ganz andere Erfahrungen gemacht. Das ist ja verrückt. Sehr spannend. Was? Ganz, ganz interessant.
Geht?
Ja, abgefahren.
Ich finde es auch schön, wie du so sagst, auf einer menschenfreundlichen Seite, die sich nicht auf der menschenfreundlichen Seite befindet. Immer wieder absurd für mich, dass es so, dass sowas überhaupt existiert, aber leider ein Fakt, mit dem ich immer wieder klarkommen muss.
Ja.
Aber naja, so ist das auf der Welt. Gibt's irgendwie spezielle Dinge, die du dir erhoffst, die jemand aus dem Buch mitnehmen würde? Oder bist du einfach generell, nimm alles, was du brauchst, lass alles, was dich nicht interessiert oder was du nicht wichtig findest?
Genau auf diese Frage habe ich eine Passage. Ein wichtiger Hinweis dazu, wie ich mich ausdrücke. Meine Vorträge und Texte wurden schon als erfrischend direkt und herrlich unbequem bezeichnet. Dass ich mir struktureller Ungleichheit nicht nur bewusst bin, sondern diese auch anspreche, wird dir vielleicht schon in den vorherigen Absätzen aufgefallen sein. Und nicht allen gefallen. Vor allem nicht denen, die von den vorherrschenden Machtstrukturen profitieren, aber nur ungern damit konfrontiert werden möchten. Denen schon der Begriff Machtstruktur schmerzhaft quersitzt, wie Darmgas nach einer saftigen Portion Schupfnudeln mit Sauerkraut. Die sich nicht einmal theoretisch vorstellen können, was mit dem Begriff struktureller Diskriminierung gemeint sein könnte. Und das auch gar nicht wollen. Diejenigen, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie privilegiert sind und oft auf lächerliche und peinliche Art zu konstruieren versuchen, dass sie doch auch irgendwie arm, benachteiligt und diskriminiert sind. Die versuchen, Teilhabegerechtigkeit als abstraktes Elfenbeinturmthema abzutun, statt zuzugeben, dass es eigentlich sie selbst sind, die weltfremd und ignorant sind in Bezug auf die Lebensrealitäten mehrfach marginalisierter Personen. Keine Sorge, ich arbeite mit Statistiken und Zahlen. Wer bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, darf das gerne tun. Wem sie unangenehm sind, der kann das Buch auch ganz pragmatisch angehen, sich auf die praktischen Tipps konzentrieren und die gesellschaftlichen Missstände ignorieren, wie sonst auch. Übrigens, gesellschaftliche Missstände ignorieren zu können, ist ein Privileg derjenigen, die nicht von ihnen benachteiligt werden. Also, wenn du sie ignorieren kannst, bist du privilegiert. Herzlichen Glückwunsch und upsi!
Es trifft sehr auf den Kopf. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist das Vorwort des Buchs.
Es ist im ersten Kapitel drin. Übrigens, bei der Gelegenheit kann ich ja noch schamlos sagen, wenn dir das, wie ich gerade vorgelesen habe, gefallen hat, das Hörbuch gibt's auch auf Audible. Und es ist auch von mir eingesprochen.
Das ist ein Pro-Tipp. Genau.
Ich selber höre nämlich eigentlich keine Hörbücher und bin auch nicht so der Podcast-Mensch. Aber ich habe jetzt genug Leute, die mich gefragt haben, ja, Martha, aber Buch, das geht in meinem Leben nicht. Hast du Hörbuch? Ich so, habe ich.
Hörbuch ist halt auch ein Accessibility-Feature, einfach zu 100%. Ja. Und deswegen, es gibt genug Leute, die können keine Bücher lesen, aus 200.000 Gründen. Deswegen sind Hörbücher da immer eine sehr, sehr, sehr gute Alternative. Hast du ein Lieblingskapitel? Irgendein Kapitel, das für dich besonders, entweder das dir beim Schreiben besonders viel Spaß gemacht hat oder vielleicht auch dich gefordert hat oder eins, das du einfach immer gerne empfiehlst?
Also, ich habe jetzt so viel unkonstruktiv Humor voll gemacht. Jetzt sollte ich irgendwas Konstruktives sagen. Ja? Also, ich habe mich jetzt so auf die Pöbeleien konzentriert. Also, ehrlicherweise muss ich sagen, mein Lieblingskapitel ist das, in dem ich mich über die Produktivitätstipps von amerikanischen Produktivitätstipps-Autoren lustig mache. Mhm. Weil ich da einfach alles, was mich irgendwie mein Leben lang aufgeregt hat, wie weltfremd und naiv und ignorant und arrogant und selbstgerecht das ist, an dem ich mich daran austobe. Aber um was Konstruktiveres dazu beizutragen. Und ich verspreche euch, im Buch ist wirklich sehr viel Konstruktives auch drin. Zum Beispiel Marthas Magenkrampf-Matrix. Da habe ich quasi basierend, danke, ich bin die Königin der Alliteration, da habe ich quasi die Eisenhower-Produktivitätsmatrix überarbeitet, wie sie ein bisschen realitätsnäher ist, gerade auch für verschiedene Bevölkerungsgruppen und wie ich anhand dessen quasi meine To-Do-Listen strukturiere und angehe.
Hm. Sehr cool. Ja, ich meine, das mit diesen Tipps ist ja so ein Tipp, den ich auch immer sehr gerne höre, wo ich jedes Mal schreiend im Kreis rennen will, wenn ich den höre, ist, jeder hat die gleichen 24 Stunden. Oh mein Gott, das ist das Schlimmste. Aber es sagen so viele, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Also kann jeder auch das Gleiche schaffen. Es ist so absurd und weltfremd und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich finde das, das wird aber auch sehr, sehr häufig, eben auch in den USA sehr gerne als Tipp, wie man erfolgreich wird, gesagt. Wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du es auch.
Hm? Stell dich nicht so an.
Oh ja.
Nur weil ich nicht die ganze Zeit nicht... Ja, also was vor allem so, ich habe ja auch mit verschiedenen Personen auch dafür gesprochen für das Buch, unter anderem auch mit Marina Weißband, ne, die ja eben auch das chronische Fatigue-Syndrom hat und die dann auch so schöne Sätze sagt wie, die Krankheit ist ein Vollzeitjob, du bist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dich mit irgendwelchen Ärztinnenterminen, mit Untersuchungen, mit Krankenkassen herumzuprügeln, ne, wenn du aus einer migrantischen Familie kommst, bist du so viel mit Behördengängen beschäftigt, mit irgendwie, ne, gerade wenn du irgendwie Kettenduldungen hast oder du für deine Eltern Dokumente übersetzen musst oder sowas. Und nein, diese Personen haben nicht dieselben 24 Stunden wie die Person, die am besten noch 3 Haushaltshilfen und 4 Babysitterinnen im Haus hat. Ja. So, das sind nicht dieselben 24 Stunden, Sabine.
Das ist zu 0% einfach. Oh ja, ich hatte auch immer ein schlechtes Gewissen darüber zu reden, wenn es mir schlecht ging oder sowas, weil ich das Gefühl hatte, ich mache das nur und ich beschwere mich nur, also wenn ich irgendwie mit Freunden gesprochen habe, ich beschwere mich die ganze Zeit nur. Das Problem ist aber, dass das eine Sache ist, die einen 24/7 beschäftigt, also gerade in den schlimmen Phasen, denkt man ja an nichts anderes, als mir geht es gerade sehr, sehr schlecht. Und dann ist es natürlich das, worüber man am meisten redet, weil man hat nicht viel anderes, was einen gerade beschäftigt.
Das beschäftigt dich halt, klar.
Das ist ja, halt natürlich. Einfach, deine Lebensexistenz gerade ist Leid, so blöd es klingt. Und deswegen redest du da halt drüber. Und ich hatte häufig ein schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, dass alle Leute immer so waren, oh Mann, immer ist sie krank. Ja, sorry, ich find's schlimmer als du, glaub mir. Also für mich ist es anstrengender als für dich, ey.
So, stell mal vor, du müsstest nicht nur die ganze Zeit zuhören, sondern du müsstest nicht die ganze Zeit leben.
Ja, stell dir das mal vor. Oder auch diese schöne Aussage wie, oh, ich könnte das ja nicht. Ich hab's mir auch nicht ausgesucht. Ich mache das nicht freiwillig. Das ist so.
Denn auch mal, du bist so stark. Ich so, aber ich habe keinen Bock, stark zu sein. Ja. Wo ist diese Komfortzone, aus der alle raus wollen? Dürfte ich da mal rein?
Ja, ich muss mich auch jeden Monat spritzen. Und dann sind halt auch immer Leute, boah, ich könnte mich niemals selbst spritzen. Und ich so, ja, ich habe die Wahl zwischen 20 Schmerztagen im Monat oder mich jeden Monat spritzen. Also nehme ich das Spritzen. So, also ist jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, boah, ich hätte so Bock, jeden Monat mir eine Spritze in den Bauch zu rammen. Das will ich. Da hätte ich voll Lust drauf.
So, ja klar, die haben mich gefragt, hast du Bock? Nur so, yo.
Boah. Ich meine, ich muss sagen, ich war sehr froh, als ich das Medikament bekommen habe. Aber das ist eine andere Geschichte, weil einfach der Leidensdruck so hoch war. Ja. Aber ja, du hast dir so ein bisschen erzählt, schon Einblick gegeben, wie es so in deinem Alltag gerade ist mit Long-Covid. Aber ich glaube, Long-Covid ist auch so ein Wort oder zwei Worte, die viel gesagt werden und Leute können sich, glaube ich, nichts drunter vorstellen. Und es gibt ja immer noch genug Leute, die Corona überhaupt nicht ernst nehmen oder je ernst genommen haben. Und willst du mal so ein bisschen erzählen, wie hast du das rausgekriegt? Wie hast du gemerkt, was du hast? Und wie hat dich das vielleicht beeinträchtigt und beeinträchtigt das dich jetzt immer noch?
Ja, also die große Ironie ist, dass ich in dem Moment krank wurde, in dem ich genesen war, auf dem schön. Papier. Das bedeutet, ich hatte eine super entspannte Omikron-Covid-Infektion, war einfach super entspannt eine Woche daheim. Ich habe sogar noch ein Webinar mir angehört zum Thema, wie man mehrere Sprachen gleichzeitig lernen kann. Ja, also ich war kognitiv auf einem wirklich für mich aus heutiger Perspektive völlig absurden Zustand. Und dann in dem Moment, in dem mein Test negativ war und ich so, jo geil, ich habe mein Leben zurück, ich darf wieder raus. Also ich sage jetzt nicht, dass ich so super aufgeregt war, wieder zu arbeiten, aber wusste so, hey, okay, jetzt geht's zurück an den Rechner. Und das war halt echt, wie wenn, also in dem Moment, in dem ich nicht mehr quasi Covid-positiv war, hat es bei mir einen Schalter umgelegt. Also wirklich wie von einem Tag auf den anderen. Und wie gesagt, ich hatte krasseste Kopfschmerzen. Ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich habe das immer so ein bisschen beschrieben, wie wenn man nach einer Mathe-Klausur, so ich komme aus Baden-Württemberg, man muss mal Mathe-Abi schreiben. Ich weiß, das ist nicht in allen Bundesländern so, aber ich bin mir sicher, euch fällt auch irgendeine Klausur ein, wo ihr einfach rauskommt und der Kopf raucht. Und das war halt mein Dauerzustand so. Das war einfach Matschbirne. Und am Anfang war es so krass, ich konnte nicht mal irgendwie Netflix schauen oder sowas. Es ging einfach gar nichts. Zwischendrin wurde es ein bisschen besser, so dass ich jetzt immerhin, also ich habe jetzt so eine feste Rotation aus Comedy-Shows, die ich schon tausendmal gesehen habe. Das kann ich schauen. Mhm. Aber nichts, was zu anstrengend ist, nichts, was mich zu sehr stresst, nichts, was zu spannend ist, nichts, was zu dramatisch ist, das macht mich alles fertig. Das geht leider alles nicht mehr. Wie gesagt, aber ich habe ja auch genug Nachrichten konsumiert in meiner Zeit im Bundespresseamt. Also es ist nicht so, dass ich nicht mitbekomme, was in der Welt los ist, ne? Versteht mir nicht falsch. Aber so.
Aber manchmal ist es auch ein bisschen Selbstschutz. Man muss nicht alles wissen.
Ich wollte gerade sagen, so die wichtigsten Sachen kriege ich auf jeden Fall mit. Ich freue mich drauf, dass Kamala Harris jetzt Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wird. Und unabhängig davon ist es tatsächlich einfach so, dass alles mit angezogener Handbremse stattfindet. Und zwar nicht nur die Sachen, die Konzentration und Arbeit mit sich bringen, also gerade ne alles, was am Rechner passiert, Bildschirmzeit ist bei mir ein ganz großes Thema, sondern leider auch alles, was Spaß macht. Mhm. Ne? Also Zeit mit Freundinnen verbringen oder überhaupt mit Menschen insgesamt. Alles, was mit Menschen zu tun hat, ist jetzt krass zu viel anstrengend. Ne? Irgendwie alles, was mit das Haus verlassen angeht. Also ich kriege mich auch oft nicht mal aufgerafft. Ich wohne in der Nähe von einem Park, die paar Minuten zu laufen, mich in den Park zu legen. So, ich verbringe einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ich kann nicht genug betonen, wie viel Zeit ich damit verbringe, im Bett zu liegen. Ne? Immer wenn ich ein bisschen was arbeite, lege ich mich wieder ins Bett. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, da immer darauf hinzuweisen, ist, dass das natürlich auch nur deswegen geht, weil ich Lebensbedingungen habe, die mir das ermöglichen. Mhm. Ne? Also ich lebe alleine, ich habe keine Kinder, ich habe keine pflegebedürftigen Angehörigen. So ein Leben geht auch nur deswegen. Ne? So eine Selbstbestimmung, wie ich meinen Tagesrhythmus gestalte, geht auch nur deswegen. Und ich habe früher, beziehungsweise wie vorher auch schon gesagt, immer so ein bisschen geklagt, so kaum hatte ich endlich quasi ne, mich mit meinem eigenen, irgendwie mit meinem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht, hat mich plötzlich Long-Covid ausgebremst. Mir ist aber letztens aufgefallen, eigentlich muss ich super dankbar dafür sein, weil ich es geschafft habe, mir in den Monaten vorher ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem ich überhaupt weiterhin erwerbstätig sein kann. Ne, viele können nicht erwerbstätig sein, weil sie nicht jeden Tag zur Arbeit können, weil sie, versuch mal auf der Arbeit einen Liegearbeitsplatz zu beantragen. Versuch mal deinen Kolleginnen, deiner Führungskraft zu erklären, dass du dich alle, irgendwie, keine Ahnung, alle 2 Stunden hinlegen musst. So, wie lange machen die das mit? Wie viel Empathie können die zumindest vorheucheln, bevor denen irgendwann der Kragen platzt? Ne? Also, deswegen ist es mir super wichtig, darauf hinzuweisen, so, ich bin mir meiner eigenen Privilegien bewusst. Ich bin mir sehr dessen bewusst, welche Bedingungen, welche lebensliche Arbeitsbedingungen ich habe. Und ich glaube, auch das ist sehr wichtig, um sich dessen bewusst zu sein, dass das alles, was ich weiterhin gestemmt kriege, das geht auch nur, weil ich unter diesen Bedingungen lebe und arbeite. Ne? Und dass es deswegen auch nur für mich möglich ist, überhaupt sowas zu machen, wie ein Buch zu schreiben oder jetzt hier dieses Interview zu machen.
Total. Also kann ich zu 100% nachvollziehen. Und das ist halt wirklich so eine Sache, wenn jetzt eine Person, weiß ich nicht, ihr Leben lang im Einzelhandel gearbeitet hat oder sowas, das ist dann einfach rum. Punkt.
Ja, also
das geht,
total.
Das geht einfach nicht. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, darüber zu reden und vielleicht auch so ein bisschen Awareness zu schaffen, dass es halt auch viele Leute gibt, auch Leute, die zum Beispiel autistisch sind oder ADHS haben oder irgendwie was in der Form auch, dass es auch für die so ein typischer Alltag nicht stemmbar ist. Und dass man da dann eben sagt, okay, aber wir wollen nicht, dass die Menschen einfach arbeitslos sind auf ewig, sondern wir gucken, wie kann man vielleicht einen Arbeitsalltag individuell an eine Person anpassen und vielleicht auch die Zeiten nutzen, in der die Person total viel Energie hat und die Zeiten, in der die Person keine Energie hat, dann eben auch der Person zu geben und zu sagen, okay, dann kannst du jetzt auch ein bisschen weniger machen. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, darüber zu reden und zu verstehen, dass eben, wie wir gesagt haben, nicht jeder die gleichen 24 Stunden hat und aber trotzdem dann nicht gleich erwerbsunfähig sein muss, sondern dass das eben auch anpassbar ist. Natürlich stark auf den Beruf ankommt, aber dass es da Wege gibt, das auch anzupassen.
Absolut, absolut.
Du hast gerade schon erwähnt, dass du nicht die größte Podcast-Hörerin der Welt bist. Hast du trotzdem vielleicht auch generell irgendwelche, oh, du hast ja diese Comedy-Shows, von denen du erzählt hast. Du kannst gerne einfach irgendeinen Tipp reinwerfen an einer Sache, die du magst, die du vielleicht möchtest, dass Leute sie sehen, lesen, hören. Vielleicht hast du auch irgendein Buch, das empfohlen wird. Dein Buch natürlich sowieso, aber vielleicht auch noch was anderes. Kannst gerne einfach mal ein paar Tipps von Medien reinwerfen.
Marthas multimediale Tipps. Okay, genau. Also bei Podcasts, das Geile ist, ich höre, wie gesagt, eigentlich keine Podcasts, habe schon vorher nicht so wirklich gemacht und seit Long-Covid geht es bei mir konzentrationsmäßig nicht. Aber wie es der Zufall will, habe ich heute tatsächlich einen Podcast gehört. Und zwar, es war eine Folge. Ich weiß, oder? Das Schicksal, das Universum, wow. Das ist der Wahnsinn.
Beeindruckend.
Und der Podcast heißt, wo kommst du wirklich her? Und nee, sorry, woher kommst du wirklich? Genau, woher kommst du wirklich? Und das war eine Folge mit einer guten Freundin von mir, die heißt Fatma Kaya. Und sie spricht darüber, wie sie als türkeistämmige kurdische Deutsche in der Nähe von Hanau aufgewachsen ist. Wie es war, 10 Jahre in ihrer Kindheit im Flüchtlingsheim zu wohnen. Wie es war, mit 27 Panikattacken zu bekommen und Burnout. Ich glaube, Panikattacken hatte sie schon vorher, mit 27 mit Burnout diagnostiziert zu werden. Und sie hat ein krass, also wirklich schonungslos offen quasi über ihr Leben gesprochen. Und ich glaube, alle Personen, die entweder zum Beispiel selber nicht über ihre Traumata reden können oder wollen oder öffentlich machen können oder wollen, oder auch alle, die sagen, jetzt erzähl mir mal, wie viel Scheiße dir passiert ist, und damit ich besser verstehen kann, dass es für andere Leute schlecht ist in dieser Gesellschaft. Für die kann ich auf jeden Fall diese Folge oder auch den Podcast wahrscheinlich insgesamt empfehlen. Was meine Comedy-Rotation ist, ich bin da tatsächlich relativ unpolitisch, was man jetzt wahrscheinlich nicht erwarten würde. Ich gucke sehr gerne immer wieder, ich überlege gerade, ob ich die ganze Rotation zusammenkriege. Also ganz oben in der Liste ist Brooklyn Nine-Nine, eine Netflix-Comedy-Serie über das 99. Polizeirevier in New York City, Brooklyn, kann ich sehr empfehlen. Dann gibt es Superstore, das ist auch eine Netflix-Serie über Menschen, die in einer, ja, Walmart-ähnlichen Beschäftigungssituationen arbeiten. Was ich an diesen beiden Serien besonders mag, ist etwas, was ich würde sie als casually woke bezeichnen. Das bedeutet, sie sind, also klar, es gibt auch ein bisschen politisch angehauchte Folgen, aber im Großen und Ganzen sind sie eigentlich einfach nur Unterhaltung und Comedy. Nur, dass sie es halt beiläufig, bei der Gelegenheit hast du bei Superstore halt einen schwarzen Mann im Rollstuhl, der da halt arbeitet. Und es ist völlig egal, warum er im Rollstuhl sitzt. Er ist einfach da. So, er ist, bei der Gelegenheit sind die halt divers, ohne groß das irgendwie zu thematisieren. Das ist einfach selbstverständlich. Bei Brooklyn Nine-Nine ist es auch so, der Polizeikapitän, also der Chef des Reviers, es ist ein schwuler schwarzer Mann, zwei der Detektivinnen sind Latinas und das heißt, ich finde es total schön, wenn die quasi beiläufig unproblematisch sind. Ich brauche jetzt keine expliziten Shows, die dir so ein bisschen die Moralkeule um die Ohren hauen, auch wenn es natürlich super wichtig ist, wie viele, ne, irgendwie politische Aufklärungsserien es gibt, aber die beiden, die tun mir einfach sehr gut, weil ich nicht die ganze Zeit denken muss, oh, das war jetzt problematisch, oh, das war jetzt rassistisch, oh, das war jetzt, auch um Frauen komme ich hier auch gar nicht zu Wort. Übrigens, Bechdel-Test mit D, könnt ihr gerne googeln. Oh, Frauen kommen nie zu Wort in Serien oder Filmen. Und wenn, sogar wenn sie die Hauptrolle spielen, wie bei Mulan.
Ja, ja. Insane.
Anderes
insane.
Thema. Insane. Ich schweife
Mulan
ab.
Eine, oh, ja, das.
Ja. Genau, dann gibt es noch Grace and Frankie. Das ist eine wunderschöne,
oh, ich
Serie
Grace
von.
Grace and Frankie.
So geil, oder? Von Jane Fonda über zwei Frauen, also zwei ältere Frauen, die von ihren Männern verlassen werden, weil diese Männer beschlossen haben, ihre seit 20 Jahren dauernde Affäre miteinander quasi offen zu legen und als schwules Paar zu leben. Und die beiden Frauen, die sich am Anfang nicht mögen, ich spoile jetzt ein bisschen, ziehen zusammen und gründen unter anderem ein Unternehmen mit Vibratoren für Arthritis. Sauwitzige Serie. Einfach super schön, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten meiner Serienrotationsserien. Bücher, was so eins ist, was ich bei jeder Gelegenheit immer empfehlen kann, ist ein Buch, das heißt, also im Original heißt es Rage Becomes Her. Die deutsche Übersetzung, es tut mir leid, heißt Speak out. Okay. So, wie es so ist.
Vor allem den englischen Titel trotzdem. Ja. Wieso nicht einfach den englischen Titel? Naja, gut. Okay.
Ja, also deswegen sage ich, es ist sensationell, dass das der deutsche Titel ist. Die Autorin heißt Soraya Chemaly. Ist ein ganz, ganz tolles Buch darüber, wie Frauen und insgesamt schwarzen Frauen, Women of Color, Wut aberzogen wird, weil Wut eine menschliche Reaktion auf Ungerechtigkeit ist. Und es ist ein Buch mit haufenweise Studien, mit haufenweise wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu, wie Frauen anders behandelt werden, wie Frauen weniger als 24 Stunden haben, weil sie natürlich mehr zu Hause mit unbezahlter Hausarbeit und Sorgearbeit beschäftigt sind, darüber, dass schwarze Mädchen öfter Ärger im Unterricht kriegen dafür, dass sie den Unterricht gestört haben als weiße Mädchen und als Jungs, darüber insgesamt, wie wir anders behandelt werden und darüber, dass wir rein statistisch, wissenschaftlich gesehen sehr, 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 sehr viel Grund dafür haben, sehr, sehr wütend zu sein und was dagegen zu tun.
Finde ich gut, will ich auch lesen. Ich habe nur ein Problem im Lesen. Ich kriege das nicht auf die Reihe, aber klingt super interessant. Ich muss es auf jeden Fall mal googeln.
Vielleicht gibt es ein Hörbuch.
Ja, aber das kann ich auch nicht. Dafür habe ich keine Aufmerksamkeit. Also. Ich lese dann immer so, das, was ich kann, ist so 3 Seiten am Tag lesen und mich dann über Jahre durch ein Buch durcharbeiten. Außer ich bin im Hyperfocus und ich finde das Buch richtig, 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 richtig gut, dann mache ich nichts anderes mehr. Aber dann habe ich auch wirklich kein anderes Leben mehr. Dann laufe ich mit dem Buch in der Hand und laufe gegen Sachen. Also es gibt nur diese 2 Möglichkeiten. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich überlege gerade jetzt, wo wir bei Content-Empfehlungen sind. Die folgende Empfehlung ist nicht bezahlt. Ich verspreche es. Es ist nur persönliche Begeisterung. Was aber auch egal ist, weil die App ist umsonst. Die heißt Libby. Also Ludwig, Ida, Dora, Dora, Y. Und ja, ich bin Ausländerkind, deswegen kann ich das Pilotenalphabet mal eben so spontan aus den Ärmeln schütteln. Man muss nicht neidisch sein.
Ich bin neidisch.
Das ist so geil, das ist so ein krasser Armmann-Skill, aber dann die Deutsche mal, warum ich so, Digi, ich heiße Luczynski. Weißt du, wie oft ich buchstabieren musste in meinem Leben? Egal. Ja. Auf jeden Fall, also Libby, ist eine App, mit der du deine lokale Stadtbücherei, und wenn du noch keinen Ausweis hast, kannst du das über die App auch buchen, mit dieser App verbinden kannst. Und das heißt, alles, was man an seiner lokalen Stadtbücherei scheiße findet, weil es umständliche SAP Windows 95 Systeme sind und so weiter, geht mit einer hervorragenden UI und UX auf Libby. Ich habe 2 Jahre lang wegen Long-Covid gar nicht lesen können, habe wegen einer sehr absurden Therapie, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Auf jeden Fall seit Anfang des Jahres weniger Kopfweh und seitdem verschlinge ich Bücher, als ob es keinen Morgen gibt, einfach nur so aus Nachholbedarf und weil ich, wie gesagt, viel im Bett liege. Und Libby ist echt super, weil du kannst da wirklich das mit deiner lokalen Stadtbücherei verknüpfen. In Berlin kostet die Bücherei übrigens 10 Euro im Jahr. Krass. Das dürfen meine Leute in Baden-Württemberg niemals erfahren, weil die dann immer gleich mit Länderfinanzausgleich daherkommen. Genau, auf jeden Fall, Libby ist ein absoluter Traum. Du kannst dort Sachen vorbestellen, du kannst dort Sachen ausleihen, du kannst dort Sachen natürlich wieder zurückgeben. Es läuft alles super, also wirklich UX, UI. Ich kann nicht genug betonen, wie geil diese App ist. Und ich habe so viel gelesen, so viel, also es gibt auch Hörbücher. Wenn ich ein Buch nicht in Leserformat kriege, habe ich da jetzt auch Hörbücher angehört. Der einzige Nachteil, den das Ganze mit sich bringt, ist, du kannst halt, wenn du in der U-Bahn ein Buch liest, dich nicht mal den Menschen überlegen fühlen, weil sie merken ja nicht, dass du liest. Du siehst einfach nur aus wie noch ein Trottel, der aufs Handy starrt.
Das Problem habe ich auch. Ich lese momentan Herr der Ringe und das habe ich eben auch, um mir das eben more accessible zu machen, eben auf Tablet, auf Handy, überall, dass ich immer unterwegs auch mal kurz lesen kann. Und dann sehe ich halt auch, ich sehe nicht aus wie ein gebildeter Mensch. Ich lese da einfach, obwohl ich Herr der Ringe lese. Leute, ich bin total gebildet. Aber ihr seht es nicht.
So, ihr merkt nicht, dass ich besser bin als ihr. Und das nervt.
Also einfach nicht. Oh, Mann. Aber wie häufig habe ich in meinem Leben schon ein schweres Buch mitgeschleppt und es am Ende nicht gelesen. Also
eben. Ja. Und wie oft ist es so, du sagst ja, du hast ja auch nicht immer Bock, immer ein Buch mit dir rumzuschleppen. Oder gerade wenn du in den Urlaub fliegst, vielleicht sogar mehrere. Und das geht halt über die App halt super, weil du hast halt wirklich alles, alles halt direkt da und du kannst auch Sachen vormerken oder dann auch mal spontan Sachen, die man nicht vormerken muss, halt auch mal zusätzlich ausleihen und so. Also Libby ist, ich kann mit nicht genug, also man sieht mich jetzt nicht, aber meine Augen strahlen, wie es ein Mann, sie niemals zum Strahlen gebracht hat, wenn ich an diese App denke.
Also Leute, Ihr habt's gehört. Wie gesagt, sämtliche Links generell auch zu Swans und zu Martha selbst und zum Buch findet ihr natürlich in dieser Beschreibung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du hier warst.
Das freut mich. Du hast es mir auch sehr leicht gemacht, Spaß zu haben. Ich find's immer so schön, wenn ich meine gute Laune im Manze so gut ausleben kann.
Ich bin da, also da bin ich die absolut richtige Person für. Kannst du gerne bei mir machen. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann vielen, vielen Dank. Ihr könnt uns gerne natürlich eine Bewertung da lassen und uns auch gerne eine Mail schreiben darüber, wen ihr vielleicht sonst noch im Podcast gerne hören wollen würdet. Oder, weiß ich nicht, generell irgendein Feedback, alles, was ihr so habt. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.